Liebe Schwestern und Brüder, angesichts des Erbarmens Gottes, so sagt der heilige Paulus im Brief an die Römer, an Weihnachten haben wir dieses Erbarmen Gottes erfahren. Weihnachten ist das große Geschenk der Liebe Gottes. Aber Weihnachten ist auch ein neuer Blick auf den Menschen. An Weihnachten wird uns eine neue Sicht des Menschen vor Augen geführt, seine einmalige Würde. Und zwar die Würde jedes Menschen. Jedes menschliche Leben von der Empfängnis bis zum Tod ist einmalig und ein Geschenk Gottes. Und Weihnachten zeigt uns auch, dass es eine innere Beziehung gibt zwischen Gott und den Menschen. Wir sprechen von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Also Gott findet etwas im Menschen vor, was ihm entspricht. Und dem Menschen ist eine Offenheit, eine Sehnsucht auf das unaussprechliche Geheimnis Gottes hin. Weihnachten zeigt uns etwas von dieser inneren Beziehung, weil Gott Mensch geworden ist. Kennzeichen dieser Gottebenbildlichkeit ist die Vernunft, ist das Gewissen, ist die Freiheit. Nicht, dass wir zwei Ohren haben und eine Nase, macht uns Gott ähnlich, sondern diese Gaben der verantwortlichen Freiheit, der Sensibilität für das Gute im Gewissen und das Einsehen können von richtig und falsch. Und deswegen ist auch ein Auftrag von Weihnachten, gerade in unserer Zeit, groß vom Menschen zu denken, zu spüren, dass der Mensch, jeder Mensch eine, wie wir sagen, eine Innerlichkeit hat. Nicht nur ein physikalisches Ensemble, nicht nur Materie, sondern eine Innenseite, die etwas Besonderes ist, etwas, was auf Gott ausgerichtet ist. Ihr selber sollt euch darbringen als Opfergabe, so sagt der heilige Paulus im Brief an die Römer. Es ist ein Auftrag, von Weihnachten her groß vom Menschen zu denken. Make human beings great again, so könnten wir es aussprechen, um ein Wort abzuwandeln, was der amerikanische Präsident auf Amerika bezieht. Denkt wieder groß vom Menschen. Manche sagen mir, Herr Kardinal, Sie sind so optimistisch, wenn Sie über die Menschen sprechen. Aber ich bin kein oberflächlicher Optimist. Ich sehe sogar mit größeren Sorgen in die herausfordernden Jahre, die auf uns zukommen. Aber wenn Gott Mensch geworden ist, liebe Schwestern und Brüder, dann ist es gut und dann ist es auch groß, ein Mensch zu sein. Mit all den Möglichkeiten, die uns geschenkt sind, mit all den Gefahren. Aber die Möglichkeiten werden uns in besonderer Weise geschenkt, in der Kraft der Vernunft, der Sensibilität des Gewissens und der Fähigkeit zur verantwortlichen Freiheit. Ich weiß, dass nicht jeder und nicht jeder zu jeder Zeit diese Gaben nutzt. Wir können sie liegen lassen, wir können sie vernachlässigen, wir können sie übersehen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Und nur dieses Grundvertrauen in die Größe und die Möglichkeit des Menschen schafft uns auch das Vertrauen, miteinander zu leben, in all den Unterschiedlichkeiten der Sprachen, der politischen Überzeugungen, des Glaubens und Nichtglaubens, der Hautfarben. Wie soll das sonst möglich sein, wenn nicht das Fundament da wäre eines gemeinsamen Menschseins? Und nur dieses Grundvertrauen ist unser Schutzwall gegen alle Ideologien, Verschwörungstheorien, die die Menschheit spalten wollen, die sie gegeneinander richten wollen. All das, liebe Schwestern und Brüder, denkt nicht groß, sondern klein vor Menschen, kleinlich vor Menschen. Und deswegen sage ich den Kritikern, die mir sagen, sie sind so optimistisch, nein, ich bin sehr realistisch, aber Gott denkt groß vor Menschen. Was will ich machen? Gott denkt groß von uns, weil er Mensch geworden ist. Der Präsident François Mitterrand hat in seiner letzten Rede vor dem Europäischen Parlament vor einigen Jahren schon vom Tod gezeichnet, die berühmten Worte gesagt, Le nationalisme, c'est la guerre. Nationalismus, das bedeutet Krieg. Nur wenn wir wieder vom christlichen Menschenbild her groß vom Menschen denken, können wir auch als Menschen miteinander leben. Die unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Religionen sind dann eine schwierige Herausforderung, aber sie sind keine Spaltung. Sie sind miteinander in Verbindung zu bringen auf der Grundlage eines gemeinsamen Menschseins, der Gottebenbildlichkeit aller Menschen. Nur dann kann es überhaupt einen Weg für unsere Gesellschaft in die Zukunft geben. Nur dann können wir zu einem vertieften Zusammenhalt finden, auch und gerade in Europa, das ja eigentlich zeigen sollte, Europa mit seiner großen Geschichte, mit der christlichen Prägung seiner Geschichte, dass Vielfalt und Miteinander möglich sind, in Einheit. Und dass allen, besonders den Armen und Schwachen, Möglichkeiten zum Leben eröffnet werden. Aber diese Möglichkeiten müssen wir auch mit hineinbringen. Ihr sollt euch selbst geben, ihr sollt euch selbst einbringen, so sagt Paulus eben im Abschnitt aus dem Römerbrief. Das könnt ihr nicht delegieren auf andere. Ihr selber sollt euch darbringen als lebendige Opfergabe. Das ist der wahre Gottesdienst. Nicht, wenn die anderen für euch beten, das ist auch gut, aber ihr selbst soll ein Gebet werden. Ihr selbst sollt euer Leben hineingeben in das, was euch geschenkt wird, auch die Möglichkeiten entfalten. Gerade wir Christen, liebe Schwestern und Brüder, sollten deshalb auch festhalten, dass Glaube und Vernunft zusammengehören und aufeinander angewiesen sind. Benedikt XVI. Hat das so oft und so vielfältig in all den Jahrzehnten seines Wirkens als Professor, als Kardinal, als Papst unterstrichen. Sonst wird der Glaube fundamentalistisch. Ein Glaube ohne Vernunft ist in Gefahr, fanatisch zu werden, kleinkariert, eng, voller Hass, voller Schaum vor dem Mund. Und eine Vernunft, die den Glauben nicht einbezieht, wird eng, bezieht den Menschen nur noch auf das, was man messen, was man finanzieren kann, was man materiell beweisen kann. Welch eine enge Vorstellung vom Menschen. Dann wird die Vernunft kleinlich und eng. Liebe Schwestern und Brüder, so spüren wir, ich will es einmal etwas gewagt formulieren, dass Weihnachten wirklich Aufklärung ist über den Menschen und Orientierung für das neue Jahr. Zu Recht warnt der heilige Paulus davor, dass wir uns nicht anpassen sollen dieser Weltzeit. Macht euch nicht dieser Weltzeit gleich. Natürlich sollen wir nicht allen Mehrheiten, allen Moden, allen Stimmungen hinterherlaufen, sondern selber denken, einen klaren Kopf behalten im Geiste Jesu. Nicht der Zeitgeist bestimmt den Weg der Kirche. Aber es muss auch deutlich werden, dass wir den Mut zur Unterscheidung brauchen. Es bleibt die große Herausforderung, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten. Denn auch in meiner persönlichen Lebensgeschichte, das wissen Sie alle, das erfahren Sie, in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Gesellschaft, werden uns Zeichen aufgerichtet, die wir verstehen sollen im Geist des Evangeliums. Das ist nicht der Zeitgeist. Das sind die Zeichen der Zeit, die uns herausfordern, in einer konkreten Zeitstunde in meiner Lebensgeschichte im Jahre 2009 eine Antwort zu geben auf das, was jetzt erforderlich ist. Und das gilt für die Kirche und das gilt für die Gesellschaft insgesamt. Denn der Geist Gottes begleitet uns durch die Geschichte und auch in der Geschichte, in gesellschaftlichen Entwicklungen und historischen Herausforderungen werden Aufgaben und Notwendigkeiten zur Erneuerung sichtbar, nicht nur für die Gesellschaft, auch für die Kirche selbst. Ein solcher Weg der Kirche muss die Kategorien links und rechts, progressiv und konservativ hinter sich lassen und sich konzentrieren auf den Weg des Evangeliums in einer konkreten Zeitstunde. Und das müssen wir miteinander tun im Geist des Gebetes. Für uns als Kirche ist das gerade in den letzten Jahren und Monaten deutlich geworden, angesichts des Versagens und der Unfähigkeit, auf Herausforderungen und Missstände angemessen zu reagieren. Das gilt gerade für uns als Verantwortliche in der Kirche. Und besonders im Blick auf das ungeheure Geschehen des sexuellen Missbrauchs, das im Kern ein Missbrauch geistlicher Macht war und ist. Ja, es geht jetzt um Weiterführung und Verbesserung von Aufarbeitung und Prävention, um unabhängige Überprüfung. Aber noch mehr ist gefordert. Ich glaube, dass jetzt die Zeitstunde da ist, uns vertieft zur Erneuerung und Reform des Weges der Kirche aufzumachen. Eine Reform, die von Christus, vom Evangelium her denken muss. Und dabei geht es nicht darum, den Weg für uns leichter oder schwerer zu machen. Das ist nicht die Kategorie, die wir als Christen gehen und wählen. Sondern es geht darum zu entdecken, dass der Weg mit dem Herrn immer ein anspruchsvoller Weg ist, der uns ganz fordert, der aber der Weg in die wahre Freiheit ist. Ich bin sicher, dass die großen Erneuerungsimpulse des Zweiten Vatikanischen Konzils noch nicht wirklich in der Tiefe verstanden und weitergeführt wurden. Daran müssen wir weiter arbeiten, und Sie können sich darauf verlassen, dem werde ich auch mich persönlich immer neu stellen. Es geht um die Rolle und Gestalt des priesterlichen und des bischöflichen Dienstes in Gemeinschaft mit dem ganzen Gottesvolk. Es geht um mehr Synodalität, Kultur der Beteiligung, der Mitverantwortung, des Ernstnehmens aller Christinnen und Christen auf dem gemeinsamen Weg der Kirche, nicht nur einzelner Gruppen, nicht nur einzelner Richtungen. Und natürlich wird es auch gehen um eine Vertiefung und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche, die immer wieder neu in einer konkreten Situation zur Sprache gebracht werden muss. Die Wahrheit ist nicht abgeschlossen. Wir können sie tiefer erkennen im gemeinsamen Weg der Kirche. Im Grunde müssen wir als Kirche vertieft lernen, wir Amtsträger zuerst, nicht durch Worte, sondern durch das Zeugnis glaubwürdig zu werden. So hat es Papst Paul VI. Einmal formuliert: Was die heutige Zeit braucht, sind nicht Worte, sondern Zeugnisse. Und diese Zeitstunde fordert uns auch heraus, noch engagierter, mit noch größerer Leidenschaft den Weg einer vertieften Ökumene zu gehen. Die Zukunft des Christentums in unserem Land, das ist mir auch gerade im Jahre 2017 noch einmal ganz, ganz tief deutlich geworden, ist ohne die Einheit der Christen nicht vorstellbar. In diesem Sinne fordert uns der heilige Paulus im Römerbrief auf, ein neues, frisches Denken zu suchen. Erneuert euren Geist. Sucht ein neues Denken angesichts einer Zeit, in die ihr hineingestellt seid. Wandelt euch durch ein neues Denken. Dieses Denken zu wagen, ist wichtig, gerade am Ende des Jahres und zu Beginn eines neuen Jahres. Nicht die Flucht in die Rhetorik der Vergangenheit. Natürlich stehen wir in einer großen Tradition, aber es ist keine abgeschlossene Tradition. Es ist ein Weg in die Zukunft, denn Christus kommt von vorne auf uns zu. Und deshalb können wir immer wieder ein neues Denken wagen. Das wird nicht ohne Diskussion und Auseinandersetzung gehen, weder in der Gesellschaft noch in der Kirche. Die nächsten Jahre werden sicher unruhig und auch von solchen Spannungen und Auseinandersetzungen mitgeprägt sein. Aber dieses neue Denken ist erforderlich, um den Weg wirklich gehen zu können. Nur so, denke ich, sind wir gerüstet für die kommenden Jahre und auch für das Jahr 2019. Für die Gesellschaft und für die Kirche wünsche ich mir deshalb dieses neue Denken, diesen Mut zum neuen Denken, wie es der heilige Paulus in der Lesung heute nennt. Dieses Denken muss gestärkt werden durch die Kraft des Gebetes. Ohne Gebet gibt es kein gläubiges Denken. Dann ist der Aufruf des heiligen Paulus aus dem Römerbrief nicht naiv, sondern langfristig und nachhaltig, sehr vernünftig. Er schließt heute mit den Worten: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ich wünsche Ihnen das für das neue Jahr. Ich nehme diesen Auftrag für mich mit in das Jahr 2019. Gott segne Sie alle im neuen Jahr. Amen.